Lass uns noch einen Moment offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus selbst geht durch unsere Reihen. Er hat die Kraft zu heilen. Er hat die Kraft, unsere Leben zu berühren. Alles, was war, lege ich vor dich hin, haben wir gesungen. Eine Person ist unter uns. Sie möchte das auch machen, alles, was war, so vor den Herrn hinlegen. Aber in dem Moment, als wir das sangen, sah ich vor dieser Person eine Mauer. Diese Person kann nicht einfach das jetzt so schnell ablegen, was war. Es ist eine Mauer, die den Weg versperrt. Und das Wort des Herrn an dich heute Morgen, es ist eine einzelne Person unter uns, eventuell ist es auch ein Ehepaar, das das zusammen erlebt. Da ist eine Mauer auf dem Weg, den ihr geht. Und der Herr Jesus, er steht vor dieser Mauer. Und, Entschuldigung, das Bild aus dem Sport, aber er hat so gemacht mit seiner Hand. Wie ein Karateschläger hat er diese Mauer zerstört. Heute Morgen ist der Tag des Heils. Für diese Person. Heute Morgen wird diese Mauer zerstört werden durch die Kraft dessen, der hier anwesend ist. Und dann, wenn diese Mauer zersplittert, diese schwere Mauer, es ist eine schwere Angelegenheit, es ist nicht so etwas, was man so schnell diskutiert und ablegen kann. Es ist eine schwere Angelegenheit. Da wurde jemand verletzt, da wurde jemandes Lebensvision, Lebenszuversicht zerstört durch Menschen, die auf diese Person eingewirkt haben. Das ist eine ganz schwere Sache. Niemand auf dieser Welt kann dieser Person helfen, diese Mauer zu beseitigen. Weil es dafür eine übernatürliche Kraft braucht, die nur Jesus hat, unser Erlöser. Und ich danke dir, Vater, dass du wirkst heute Morgen über dem Leben dieser Person, über dem Leben, eventuell ist es ein Ehepaar dieses Ehepaars, und dass du diese Mauer beseitigst. Herr Jesus, danke für dein lebendiges Wort, das die Kraft hat, Felsen zu zerschmeißen. Und wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart und dass wir auf dich vertrauen dürfen in allen Lebenssituationen. Amen. Seid auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen. Ist es nicht wunderbar, dass Gott zu uns redet? Dass er in Situationen hineinspricht? Darum habe ich gesagt, ich bin immer ein bisschen nervös beim Predigen, weil ich weiß nicht, was passiert. Es ist, Predigen ist nicht einfach Routine. Man weiß nicht, was der Herr tut. Man kann vieles vorbereiten, aber letztlich ist der Herr derjenige, der wirkt und der zu uns sprechen möchte. Und ich freue mich, dass ich mit euch einige Gedanken teilen darf aus der Bibel. Finde es faszinierend, dass wir das Wort Gottes haben und dass wir unsere nicht einfache Zeit aus diesem Wort heraus interpretieren dürfen. Grabt ihr auch im Wort, um Lösungen für heute zu finden? Das ist die allerhöchste Intelligenz des Universums, hier in diesem Wort anwesend, stimmt's? Und wenn wir da graben und im Wort Antworten suchen auf die Zeitfragen, werden wir fündig. Und das ist auch der Ansatz für meine Predigt. Ich habe sie unter den Titel gestellt, das Leben aktiv gestalten. Und da werden vielleicht einige sagen, ja, was, darüber brauchen wir sicher keine Predigt. Das machen wir alle. Das Leben aktiv gestalten, das ist sicher nicht nötig, dass da jemand kommt und uns das in Frutigen predigt. Wir sind Oberländer, wir nehmen das Leben in die Hand. Wir sind nicht so passiv, dass wir da warten müssten, bis da jemand das predigt, aktiv das Leben gestalten. Aber wisst ihr, ich bin ja jede Woche auch in den juristischen Beratungen aktiv, dadurch habe ich auch viel Kontakt zu Seelsorgern, die auch mit den ähnlichen Problemen zu tun haben, mehr mit der psychologischen Seite dieser rechtlichen Probleme. Und dann, wenn man dort sich etwas umhört, dann merkt man, dass heute sehr viele Menschen ihr Leben eben nicht aktiv gestalten, sondern gefangen sind in gesellschaftlichen Rollen, die kaum auflösbar sind und die den Menschen Mühe bereiten. Denkt einmal daran, dass ihr morgen kommt ihr ins Büro und ihr werdet frontal attackiert. Habt ihr die Situation vor euch? Ihr kommt ins Büro und sagt einer, was hast auch du für eine Krawatte? Ja, heute hatte ich mal keine Krawatten mehr im Büro, okay, aber also, was bist doch du für ein sowieso? Jetzt ist der wieder das ganze System abgestürzt, wegen dir. Zack, Konfrontation, frontal im Büro. Es gibt auf diese Konfrontation zwei mögliche Reaktionen, Hauptreaktionen. Die eine ist, ich gehe zum Vollangriff über, oder? Vollgas.ch, Angriff ist die beste Verteidigung. Und die andere Reaktion ist, die Opferreaktion, Opferhaltung. Ich bin ein Opfer dieses Chefs, der da auf mich loskommt und konfrontativ mir jetzt eins um die Ohren schlägt. Opferhaltung. Und die Psychologen sagen, die Problematik unserer Gesellschaft ist, dass die Gesellschaft ist fast zweigeteilt in Aggressoren und Opfer. Und in der Mitte gibt es fast nichts mehr. Leute mit einem stabilen Selbstbewusstsein, die weder Aggressoren noch Opfer sind. Kennt ihr dieses Spannungsfeld? Man kann es sicher auch in der ganzen Facebook-Debatte noch ein bisschen ausdeutschen, um den Gegensatz noch etwas deutlicher zu machen. Aggression bedeutet, ich gebe zurück, wie mir angetan wurde, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wenn jemand freundlich zu mir ist, bin ich wieder freundlich, reagiere entsprechend. Und wenn mir einer blöde oder böse kommt, reagiere ich dementsprechend unfreundlich. Also meine Worte entsprechen dem, was der andere gesprochen hat. Aggression produziert Gegenaggression. Aggression. Aber sehr häufig heute auch in diesem Social-Media-Umfeld ist die andere Haltung. Eigentlich sagen die Experten, ist das Opfer der Held unserer Zeit. Opfer zu sein verschafft gesellschaftlichen Wert, verschafft Aufmerksamkeit. Die Opferrolle ist eine beliebte Rolle heute in vielen Zusammenhängen. In der Opferrolle sind wir nicht, was wir tun, sondern was wir erlitten haben, ist entscheidend. Was wir verlieren können, was uns genommen wurde. Wie könnte das Opfer schuldig sein? Das Opfer hat ja nichts gemacht. Es hat nichts getan. Es ist ihm etwas angetan worden. Opferrolle. Wenn man diese beiden Rollenmuster anschaut, dann muss man sagen, wenn eine Gesellschaft zweigeteilt ist in diese beiden Teile und in der Mitte kaum mehr Leute mit einem gesunden Selbstbewusstsein hat, ist das eine äußerst gefährliche Situation. Und die Psychologen sagen auch, dass sehr viele Burnouts und Stresssituationen wahrscheinlich daraus kommen, dass die Leute in diesen Rollenmustern verfestigt sind. Ich habe mir Gedanken gemacht,
Antwortet die Bibel auf dieses Problem? Manchmal suche ich auch eine Antwort in der Bibel von den Problemen her. Oftmals spricht mich die Bibel einfach an, wenn ich sie lese, und ich komme von daher in die Wirklichkeit hinein. Aber ich mache das manchmal, dass ich einfach reflektiere, den Alltag reflektiere und die Bibelstelle dann mir gezeigt wird. Und da hat mir der Herr gesagt: Markus, schau doch mal den ersten Petrusbrief an. Ein fantastisches Schriftstück aus der Antike, das die Lösung für Aggression und Opferrolle enthält. Wisst ihr warum? Das waren Gemeinden, wenn ihr dort schaut, im ersten Petrusbrief in heutigen Kleinasien, die diesen Brief empfingen. Und diese Gemeinden erlitten eine Verfolgung. Und es gab zwei Reaktionen in der Gemeinde. Die einen sagten: Wir müssen uns zur Wehr setzen. Klar. Wir müssen die Aggression mit Gegenaggression abwehren. Entschuldigung, ich muss da schnell ein bisschen da. Befestigung, damit der Power bleibt im Mikrofon. Ja, okay. Und die anderen sagten: Wir sind Opfer. Das war übrigens eine tief jüdische Haltung. Für die jüdischen Rabbinen ist der Allerheiligste derjenige, der die Aggression still, leidend erträgt. Das sieht man in den apokryphen rabbinischen Schriften. Aber wisst ihr, Petrus hat eine andere Antwort. Petrus ist ein Mann, der die Kraft Gottes kennt. Amen. Die Kraft Gottes und das Evangelium haben eine andere Antwort. Und ich mache es einfach, indem ich nur einen einzigen Bibelvers nehme, um euch das zu verdeutlichen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sagt Petrus in 3,9, oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbet. Das ist die wunderbare Botschaft des Petrus an alle, die hier angefochten sind, die konfrontiert werden auf diese Weise mit dem Bösen. Petrus sagt eigentlich: Schaut, wenn ihr euch auf die Kräfte dieser Welt einlässt, auf das Kräfteparallelogramm, das bei dir im Büro herrscht, dann seid ihr ein Teil dieser Welt. Aber es gibt eine Möglichkeit, und als Christen lebt ihr auch in dieser Wirklichkeit, eine übernatürliche Kraft zu kennen, die, ich möchte es mal so formulieren, die Kräfte dieser Welt neutralisiert. Petrus nennt das die Kraft des Segens. Was ist Segen? Segen ist ganz sicher einmal etwas Übernatürliches. Stimmt's? Wenn wir sagen, das ist eine gesegnete Person, dann haben wir irgendwie, wie soll ich sagen, gespürt, die oder der hat etwas, oder nicht? Ja, er ist reich, gesund und es geht ihm gut. Heißt das, dass er gesegnet ist? Ja, also ich habe schon reiche Leute getroffen, da hatte ich den Eindruck, der ist nicht unbedingt gesegnet. Der hat mir gesagt, jetzt muss ich noch nach dem Boot schauen und ich muss noch in die Ferien. Und dann habe ich gesagt, warum sagst du immer muss? Du bist ja reich, du müsstest eigentlich sagen darf. Aber er sagt, ja, ich muss. Segen hat mit etwas Übernatürlichem zu tun. Amen. Eine Kraft, die gegenwärtig ist in unserem Leben. Und die zweitens von Gott kommt. Eine Bergbauernfamilie im Oberland kann gesegnet sein. Stimmt's? Obwohl sie wenig hat. Meine Frau kam von einem Besuch bei einer Bergbauernfamilie zurück und sagte: Du, da hat jemand zu dieser Frau Bergbäuerin gesagt aus dem Unterland: Was, so lange sind Sie auf der Alp? Da sind Sie ja hinter dem Mond. Da sagte diese Bäuerin, wir sind gern hinter dem Mond. Und ich sagte meiner Frau, wo ist die Hütte? Da sagte sie mir, wo diese Hütte ist. Und ich sagte, da ist es wunderschön hinter dem Mond. Dort, wo diese Hütte, da würde ich auch gerne mal den Sommer verbringen. Und ein paar Manager aus Zürich, die ich kenne, sollte man mal auf diese Hütte hinauf verfrachten. Die würden dort oben recht gesund werden. Hinter dem Mond kann es sehr schön sein. Übernatürlich haben wir von Gott ausgehende Kraft, die unser Leben bestimmt, fördert, verändert. Und nun kommt etwas ganz Wichtiges, das hier Petrus aufnimmt. Es gibt Segen, der geht direkt von Gott aus in unser Leben hinein. Aber Gott hat noch einen anderen Kanal zur Verfügung. Er kann Menschen dazwischen schalten und benutzt dann diese Menschen, damit sie wieder andere Menschen segnen. Wow, die Mediation, könnte man sagen. Also er macht das nicht unmittelbar, sondern er macht das über eine Person, die andere segnet, die dazwischen geschaltet ist. Und dieses Element habt ihr in diesem Vers, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbet, sollt ihr segnen. Diese übernatürliche, von Gott ausgehende Kraft weitergeben für andere. Ich bin in der Nacht aufgewacht und habe plötzlich, ich bin auf die Toilette gegangen und habe plötzlich etwas, ein Bild gesehen und das möchte ich euch mitteilen. Ich wusste dann in der Nacht noch nicht, was es bedeutet, aber am Morgen kam mir dann sofort der Geistesblitz vom Heiligen Geist, was es bedeutet im Zusammenhang mit der Predigt. Ich habe einen Trichter gesehen, der einen ganz engen Abfluss hatte. Wenn jemand von euch einen Mega-Zustrom vom Heiligen Geist oben hat, aber einen kleinen Abfluss, wird sogar der Zustrom auf die Länge blockiert. Stimmt's? Und der Herr sagte mir, wenn der Zufluss so groß ist wie der Abfluss, dann fließt der Power durch diese Person hindurch. Stimmt's? Ich bin gesegnet und ich gebe den Segen weiter. Ist ein solches Rohr schneller geputzt als ein Trichter? Was meint ihr? Ja, das Rohr hat eine unglaubliche Reinigungskraft, weil da fließt der Segen hindurch und es wird auch gereinigt, was da nicht gut ist. Und wenn du in deinem Leben offen wirst, ein Segen zu sein und das geöffnet wird für das Wirken Gottes, wirst du merken, der Zufluss wird auch stärker von oben. Es fließt etwas durch dein Leben. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben, dass du ein Kanal für seinen Segen sein darfst. Und der Petrus erklärt das auch anhand dieses Angriffs auf unser Leben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil. Seid auf der Ebene des Segens über den Kräften dieser Welt und segnet, weil ihr berufen seid, dass ihr Segen ererbet. Ja, warum ist das möglich? Wie ist das möglich? Haben die Christen einen so Zauberstab? Gibt es da einen? Hat mich jemand mal zu Star Wars mitgenommen und ich wusste gar nicht, was das ist. Und da saßen wir und da war immer einer mit einem Zauberstab. Wer kennt das, Star Wars? Gebt es offen zu. Offen zugeben, ja. Auf jeden Fall, das war um Mitternacht in Zürich, wurde ich da eingeladen in diesen Film. Und da kam einer mit einer Gitarre und ein anderer kam irgendwie mit einem Rucksack. Und alte Frauen waren da und so weiter. Ein eigenartiges Publikum hat sich um diese Star Wars-Serie gesammelt. Auf jeden Fall war da einer mit einem solchen Zauberstab. Und der hat dann immer mit diesem Zauberstab operiert. Ja, haben Christen einen solchen Zauberstab? Oder wo sind die Asterix-Kenner? Gibt es einen Zaubertrank, den wir da einfach anmischen können? Und mit dem Zaubertrank können wir es dann verändern. Warum haben Christen Kraft, die Möglichkeit, die Kräfte dieser Welt zu neutralisieren? Wie geht das? Petrus zeigt das auf. Wenn ihr zurückblenden würdet in seinem Brief, ins zweite Kapitel, seht ihr, dass er dort erklärt, dass die Christen lebendige Steine sind im Tempel Gottes. Und er erklärt auch, dass sie als lebendige Steine ein geistliches, königliches Priestertum ausüben dürfen. Das ist unsere Stellung. Das sind wir vor Gott. Und warum das so ist, das erklärt er im ersten Kapitel, weil er sagt, wir sind durch das Blut Jesu herausgekauft worden aus diesem Kräfteparallelogramm. Versteht ihr, da unten in dieser Welt, in diesen Kräften, Aggression, Opfer, da nimmt uns Gott heraus durch das Blut Jesu, befreit er uns und stellt uns auf einen ganz anderen Grund. Das gilt für uns, alle, die wir Jesus angenommen haben. Stimmt's? Wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, sind wir aus den Kräften dieser Welt herausgehoben in eine andere Sphäre. Das ist also die Stellung, die wir haben. Eine Stellung, die uns erlaubt zu segnen. Erlaubt, die Kräfte dieser Welt mit Segen zu neutralisieren. Ja, ist das eine Leistung? Sie ist ein reines Geschenk der Gnade Gottes. Wir wollen uns diese Stellung bewusst machen. Und ich möchte die Anforderungen nicht zu hoch hinaufschrauben. Ich möchte es mal so formulieren. Es gibt einige Oberländer unter uns, die sagen, ja, Markus, ich will nicht oberfromm werden. Bei mir gilt die Devise, liefere, nicht laffere. Ich weiß das schon, ja. Ich habe es schon gemerkt, wie die Oberländer ticken. Als Aargauer. Ich möchte das nicht. Es gab da in Zürich einen, der kam immer auf mich zu und sagte, ich segne dich in Jesu Namen. Markus, ich segne dich in Jesu Namen. Also ich möchte auch nicht unbedingt ein solcher segnender Christ werden, der an jedem Ecken segne dich in Jesu Namen sagt. Ich verstehe euer Oberländer Zurückhaltung gegenüber so extrem frommen Haltungen. Aber ich möchte deine Skepsis gegenüber Segen doch ein bisschen aufpolieren. Schaut, Segen kann im Alltag ganz praktisch umgesetzt werden. In der Bibel hat Segnen mit gut sprechen zu tun. Da werden wir herausgefordert. Etwas Gutes sagen. Etwas sagen, was etwas Gutes bewirkt durch Worte. Ich mache ein Beispiel. Ich bin im Zug, eine Frau zeigt mir eine Gratiszeitung, setzt sich zu mir. Ja, wenn man einfach nur da sitzt und nicht in den PC hineinschaut, wird man nicht alt beim Arbeiten im Zug. Oder kommen immer irgendwelche ältere Leute auch, die gerne mit einem schwatzen möchten. Und es wäre ein super Dienst in der Seelsorge im Zug, einfach da sitzen, nichts machen und dann mit den Leuten sprechen. Und die Frau zeigte mir eine Gratiszeit und sagte, sehen Sie da. und wollte da einige negative Dinge über einen Politiker sagen. Und da sagte ich, wissen Sie, wir beide, wir haben es ja gut. Ah, warum haben wir es gut? Haben gesagt, ja, wissen Sie, wir sitzen da in der ersten Klasse und es wird regiert. Und die Politiker machen es gar nicht so schlecht. Ich meine, wir können hier sitzen und es funktioniert eigentlich alles. Finden Sie nicht auch? Ich habe gemerkt, das ist so, hat ihre Negativkommunikation ein bisschen herumgedreht. War eine Oberländerin. Die Oberländer können schon auch reden. Manchmal kommen sie auch aus dem Häuschen und reden ziemlich stark, wenn es um die Politiker geht. Ja, ihr versteht mich. Ich bin ja nicht gegen die Oberländer. Ich wollte es nur ein bisschen praktisch machen. Auf jeden Fall sagte sie dann, wissen Sie, und das fing sie auch an, positiv zu reden, wir müssen nicht in der Weißweinfraktion sein. Da habe ich gesagt, ja super, dass Sie das erkannt haben. Es ist noch gesund, nicht Politiker zu sein, der man nicht so viel Weißwein trinken muss. Sie hat auf jeden Fall nachher positiv über die Politiker gesprochen. Ich habe den Eindruck gehabt, da konnte ich etwas von der positiven Haltung, die wir Christen haben, gegenüber Politikern einbringen. Das ist auch Segen. Wisst ihr, es gibt so, weil eben Segen mit Worten zu tun hat, gibt es so einen unteren Minimalbestand an Worten, die es einfach braucht. Kommt ein Ehepaar in die Seelsorge und sind kurz vor der Scheidung und der Seelsorger sagt zum Mann, wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal gesagt, dass Sie sie lieben? Der Mann ist vielleicht im Büro eher einer, der sagt, liefere, nicht laufere. Er sagte, ich habe es ihr beim Eheschluss gesagt und das gilt bis heute. Ich stehe dazu. Ja, diese Kargheit, ich sage es mal so, ein bisschen mehr gute Worte braucht es, um an Segen Gottes teilhaben zu können. Obwohl es auch nur eine innere Haltung schon viel ist, ist der Übergang ins Wort ein wichtiger Teil des Segens. Und die Anforderungen steigen, wenn wir anfangen, Segen auszusprechen. Wenn ich sage zu euch, die ihr Anbetung gemacht habt, herausgefordert wart, gut Job, ihr habt es gut gemacht, dann meine ich das auch und es soll euch ermutigen, weiterzugehen. Und wenn ich sage, der Lukas, ich kenne ihn auch aus interner Kommunikation, wenn es um schwierige Dinge geht, er setzt sich ein für die Gemeinde. Er hat ein Anliegen für die Gemeinde. Wenn ich sage, er macht einen guten Job, dann braucht er das, dass man das zu ihm sagt. Stimmt's? Er macht einen guten Job zusammen mit seinen Ältesten. Aber die Anforderungen steigen, wenn wir etwas formulieren, wenn wir das Eulogein, etwas in positive Worte fassen, ernst nehmen. Denn in dieser Situation kam das Böse direkt auf die Christen zu, durch Verleumdung, durch Generalattacke mit Worten. Und das ist nicht einfach zu bestehen, wenn jemand euch frontal attackiert, dann die richtige Haltung einzunehmen. Petrus geht auch in solchen Situationen davon aus, dass der Segen, ich möchte es einmal etwas spannungsvoll formulieren, stärker ist als der Fluch. Ich habe das letztens ganz interessant erlebt. Meine Frau lädt immer wieder Referenten ein für den Konfirmandenunterricht. Und dann geht meine Tochter manchmal mit. und kann dort die Referenten auch hören, die dort referieren. Sie macht dann Schulaufgaben, sitzt ein bisschen hinten und hört mit. Und dann erzählt mir meine Tochter von diesen Leuten. Und ich erfahre dann eigentlich so, was die Referenten alles erzählen. Und das ist ganz interessant, dazu zu hören. Und da kam ein Referent, der erlebte Folgendes. Man sagte ihm in der Kindheit immer, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Schrecklich, oder? Fast wie ein Fluch wurde über diesen Menschen ausgesprochen. Und dieser Mann hat eine Veränderung erlebt durch Jesus Christus. Er hat den Weg vom Fluch zum Segen machen dürfen und er hat den Konfirmanden weitergegeben, dass er durch Christus etwas ist, dass er durch Christus etwas kann und dass er durch Christus etwas Wunderbares geworden ist. Und wisst ihr, das Interessante an dieser Begegnung da mit meiner Tochter war, der Mann war ja gesegnet. Er hat den Fluch in Segen verwandelt in seinem eigenen Leben. Hat das den Konfirmanden weitergegeben und meine Tochter war anwesend und hat das gehört. Meine Tochter berichtet mir das und in dem Moment, wo sie mir das berichtet, passiert etwas. Gott, Mann, der verflucht wurde, Mann, der den Fluch durch eigene Haltung und Nachfolge im Herrn zu Segen verwandelte, Tochter, die das aufnimmt und Vater, der gesegnet wird. Amen. Wunderbar. Meine Tochter ist weder traumatisiert, noch hat sie diese schweren Dinge erlebt, die dieser Mann erzählt hat, überhaupt nicht. Und trotzdem war sie in der Lage, in diesem Kanal drin den Segen voll weiterzugeben. Ist das nicht wunderbar? Ich war so gesegnet. Wir haben uns so gefreut darüber, dass dieser Mann verändert wurde. Und für mich war das auch eine Glaubenserfahrung, so zu profitieren. Ich war ja nicht anwesend. Ich habe mir eine Stunde Anwesenheit gespart und bin trotzdem gesegnet worden, weil ich ein effizienter Weg, gesegnet zu werden. Also, Segen, der durch Kanäle weitergegeben wird. Und es gibt sicher, und das weiß ich nach diesem Eindruck, den ich hatte, unter uns Menschen, die solche Mauern erlebt haben, wo die Aggression, die gegen sie da war, so groß war, dass das bis heute äußerst belastend ist. Und es sind Einzelne da, für die soll dieser Tag eine Wende bedeuten. Ich glaube das ganz fest. Ich glaube, dass der Herr dieser Person, die gemeint ist, die Kraft geben möchte, einmal hinzusitzen, zu beten und zu sagen, Herr, wer sind eigentlich meine Feinde, die mir so böse getan haben in meinem Leben? Herr, gib mir Kraft, dass ich jede einzelne Person, die jetzt vor meine inneren Augen kommt, segnen kann. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, ganz fest überzeugt, wenn diese Person das macht, wird eine gewaltige Kraft ausgehen, die dieses Leben verändern wird. Beantwortet Scheltworte nicht mit Scheltworte. Und beantwortet Schmähung nicht mit Schmähung. Ihr seid nicht in einer defensiven Haltung, wenn ihr das tut. Geht mit dem Segen Gottes in die Offensive. Probier es ganz praktisch aus nächste Woche. Du kommst ins Büro und wirst attackiert oder etwas Negatives kommt an dein Leben oder eine E-Mail, die scharf formuliert ist, macht dir Mühe. Segne diese Person, segne diese Situation. Du merkst sofort, dass Gott dich über die Situation erhebt. Trainiere das und du wirst ein anderes Leben führen. Ich habe mir, als ich mich mit dieser Stelle beschäftigte, habe ich mir gesagt, jetzt sitze ich mal hin und ich überlege mir, wer sind eigentlich meine Feinde? Ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so viele Feinde. also ich habe dann einige gesegnet und so weiter, die konfrontativ mir an den Karren gefahren sind und so, aber ich war relativ lange schnell am Ende des Lateins. Vielleicht haben wir gar nicht so viele Feinde, aber es würde sich lohnen, einmal vor Augen zu haben, wen wir segnen müssen, um befreit zu werden. Darf ich zum Schluss noch ein Bild aus dem Aargau zeigen? Ja, ihr erlaubt mir's, oder? Wisst ihr, obwohl die Aargauer ein bisschen, manchmal spottet man ein bisschen über sie, aber weil ich ein Aargauer bin, sage ich das ganz offen, dass ich da geboren bin. Ich habe zwar jetzt eine Berner Nummer, aber ich kann dazu stehen, dass ich im Aargau geboren wurde. Wisst ihr, da gibt es auch schöne Wanderwege. Das Oberland ist natürlich absolut unerreichbar, logisch. Wenn ihr auf dem Bözberg oben, oder wenn ihr in Bruck einmal rausgeht aus der Autobahn und ihr durch Bruck hindurchfährt und über die alte Bözberg-Passstrecke und dann kommt ihr zu dem Hotel Vier Linden, könnt ihr das Auto dort abstellen und eine kurze Wanderung von 25 Minuten machen, dann kommt ihr zum berühmtesten Baum im Aargau. Das ist die Linde von Linn. Da seht ihr auf die Habsburg herunter. Ein herrlicher Ort. Die Linde von Linn steht schon mehrere hundert Jahre an ihrem Platz. Man weiß nicht, wie viele hundert Jahre die Linde schon dort steht. Die hat Blitzeinschläge, Feuer, die hat die Pestzeit überstanden. Diese Linde wurde immer wieder irgendwo angefochten, aber sie hat sich durchgesetzt gegen alle Anfechtungen. Für mich, wenn ich dorthin wandere, ist die Linde, die man schon von Weitem sieht, der Inbegriff einer stabilen Persönlichkeit, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, die verwurzelt ist in Christus, wenn ich als Baum denke, fest verwurzelt in Christus. Und weil sie ein gesundes Selbstwertgefühl hat, und das haben wir in Christus, wir sind Priester, wir sind lebendige Steine, kann sie sich über diese Aggression, über diese Opfermentalität hinaus erheben. Hat eine Kraft, die, wie die Psychologen sagen, sie resilient macht. Kennt ihr das Wort? Robust, widerstandsfähig. Wir brauchen nicht ein Christentum, das die Welt abschafft, bevor die Welt abgeschafft ist. Versteht, die Welt mit ihrem Negativen, wir bleiben, wir können uns nicht ins Kloster zurückziehen. Wir brauchen ein Christentum, das den Power hat, das Negative zu überwinden. Sich im Alltag zu bewähren, zu bestehen im Negativen drin. Und da seid ihr mit dem Herrn ein Baum, der gepflanzt ist an einem wunderbaren Ort. Er hat alles überstanden. Stellt euch vor, was ein solcher Baum durchmacht in kalten Nächten, 20, 30, 40 Grad unter Null. Noch immer steht sie da und erwartet den Wanderer. Und ich muss schon sagen, wenn man da unten ist, unter diesem Baum, wenn man so verschwitzt daherkommt, da gibt es keine Klimaanlage der Welt, die das besser könnte als die Linde von Linn. Auch wir dürfen wie stabile und robuste Bäume sein, weil wir immer wieder erfahren dürfen, dass Jesus unser Selbstwertgefühl stabilisiert. Und wir müssen weder aggressiv sein, noch in eine Opferrolle flüchten. Wir dürfen andere Menschen segnen, weil wir berufen sind, Segen zu erben. Denn Jesus, er hat uns zuerst geliebt und steht zu uns bis in alle Ewigkeit. Wir dürfen eine wunderbare Woche erwarten. Warum? Weil Gott mit uns ist. Weil Gott, der segnet, mit seiner übernatürlichen Kraft über unser Leben sein möchte und die Probleme, die auf uns zukommen, lösen möchte durch seine gewaltige Hand, die eingreift. Lasst uns noch miteinander
dem Herrn eine Antwort geben. Lasst uns miteinander aufstehen, diese Gedanken von dem Herrn bewegen. Ich möchte vor allem die Person oder die Personen noch einfach bitten, innerlich aufmerksam zu sein auf das Reden des Herrn, die spüren, wir sind gemeint bei dieser Mauer. Und da habe ich ganz fest den Eindruck, dass heute der Tag des Heils ist. Und wenn ich das spüre, dann glaube ich, wir müssen diese Gelegenheiten nutzen. Wenn heute der Tag des Heils ist, dann wird heute diese Mauer zertrümmert. Und dann solltest du heute den Glauben haben, dass Jesus dich befreien wird und dass du in einen Segenstrom hineinkommen kannst, in den du diesen Menschen Segen zukommen lässt, die dich so unangenehm behandelt haben, die dieses Böse in dein Leben hineingebracht haben. Wir wollen das nicht verniedlichen, wir wollen nicht sagen, das war gut, was diese Leute gemacht haben, das war schlecht, was diese Leute gemacht haben. Aber der Herr, er möchte dich heute befreien. Und wir sind auch nachher noch da zum Gebet, wenn jemand den Eindruck hat, hier brauche ich ein Gebet, das mir den Durchbruch erleichtert. Und ich möchte all denjenigen, die den Eindruck haben, ja, ich kann das noch nicht so mit Worten. Also ich bin eher karg mit den Worten. Denen möchte ich sagen, du bist trotzdem gesegnet. Auch wenn du ein bisschen karg bist mit den Worten. Der Herr hat dich trotzdem lieb. Und du musst nicht ein überschwänglicher Christ werden, der an jedem Ecken einen Segen ausspricht, sondern du darfst ein Segen sein und im Segen leben. Und ich habe etwas ausformuliert für dich, was ich gerne aussprechen möchte, weil ich glaube, wenn du mit dieser Haltung hinausgehst, ich habe dich gesehen hinausgehen und ich habe gemerkt, dass du ganz anders in dein Auto einsteigst und den Schlüssel drehst und wegfährst, du darfst heute hier wegfahren und wissen, ich bin ein gesegneter Mensch. Der barmherzige und gute Gott segne dich. Er umhülle dich mit seiner liebenden und heilenden Gegenwart. Er sei mit dir, wenn du aufstehst und dich niederlegst. Er sei bei dir, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder zurückkehrst. Er sei mit dir, wenn du arbeitest. Er lasse dein Werk gelingen. Er erfülle dich mit seiner Liebe, mit seiner Güte und Milde. Und er schenke dir inneren Frieden. Das gewähre dir Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Du darfst ein Segen sein. Amen. Wir wollen dem Herrn Antwort geben und mit einem inneren, offenen Herzen das Wirken des Heiligen Geistes erwarten.